Jo Leute, was geht ab? Willkommen zum Hypertrophy Cast. Mein Name ist Luis Friedingsdorf, ich bin der Podcast-Host und heute haben wir den Alex Ketterer zu Gast, auch ja, bekannt als FPS-Training bei Instagram. Alex, grüß dich, Mann. Was geht?
Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich, dass das geklappt hat, endlich.
Ja, cool, genau. Hatten wir ja schon länger geplant. Heute ist jetzt endlich der Tag ja, gekommen und ich denke, viele Leute werden dich vielleicht noch nicht kennen, also. Kannst ja vielleicht mal so ein paar Dinge droppen zu dir, deiner Person, was du so machst und was es über dich zu erfahren gibt.
Ja, also, was gibt es da zur Sache? Ich habe irgendwann mal Pharmazie studiert, bin seit ein paar Jahren, ich weiß nicht wie viel, mache ich Coaching hauptsächlich. War erst eigentlich hauptsächlich im Powerlifting und habe mich jetzt spezialisiert auf Frauen. Also auch etwas noch Powerlifting, aber hauptsächlich für Hypertrophie und also im Bereich für Frauen und Ernährung, ja. Und ansonsten arbeite ich noch für AP jetzt mittlerweile fest, oder was heißt fest, als freier Angestellter, aber nicht mehr Praktikant, sondern jetzt richtig dort. Und ja, ich glaube, das ist schon alles, ja. Ich selbst
Ja.
mache, habe Powerlifting gemacht mit sehr mäßigem Erfolg und probiere mich jetzt an Jiu-Jitsu aus. Und das ist ganz nett. Ich glaube, das war's eigentlich. Ich hasse das,
Cool.
was über mich zu sagen.
Ja, kann ich verstehen, hast aber soweit gut gemacht, denke ich. Cool, ey, du warst doch ja vor kurzem bei Arne Otte auf dem Podcast. Ich habe mir die Episode jetzt noch nicht angehört, aber schon gesehen, dass es da auch so ein bisschen ja jetzt um Training in der Corona-Krise eben ging. Wir haben das Thema jetzt in mehreren Podcast-Episoden auch schon so ein bisschen thematisiert. Hast du da vielleicht nochmal so ein paar ja, zentrale Punkte, auf die du eingehen wollen würdest? Vielleicht kannst du das Gespräch mit Arne vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassen. Auf welchen Konsens seid ihr da gekommen und ja,
Also
was sind so die Empfehlungen, die du jetzt vielleicht an die Leute rausgeben willst?
für mich ist erstmal der wichtigste Punkt, dass dieser Virus eigentlich die Grundlage ist, große Verschwörung. Ich nehme davon an, dass es sich um formwandelnde Echsenmenschen handelt, die uns das Ganze angehängt haben. Die neue Weltordnung wird auf jeden Fall auch dabei sein. Ich denke eher in die Richtung, also den Virus, glaube ich, gibt es gar nicht.
Nee, glaube ich auch
Das
nicht.
heißt, ihr seid ja trotzdem aufgrund der formwandelnden Echsenmenschen zu Hause eingesperrt. Eigentlich, was man nur sagen kann, ist, man soll sich nicht so einen riesen Stress machen, vor allem wenn es darum geht, die Muskulatur zu halten. Der Reiz, der nötig ist, um die Muskulatur zu halten, ist einfach wesentlich geringer als der, den man braucht, um neue Muskulatur aufzubauen. Dementsprechend kann man da auch, wenn man jetzt nicht wie du recht schönes Homegym hat, irgendwie mit Bänder oder andere Gegenstände, ist zumindest der Verfall in Grenze halten. Natürlich, wenn man Muskulatur aufbauen will oder massiv aufbauen will, dann kommt man um eine gewisse Grundausstattung nicht drum rum. Das ist eigentlich so das hauptsächliche Ding. Also mehr gibt es da fast nicht zur Sache, außer dass man vielleicht ja, einfach nicht so viel Stress mache. In der kurzen
Ja.
Zeit wird nicht so viel passieren. Wenn jetzt jemand anfängt, das zu kombinieren mit ich esse überhaupt nichts mehr oder ich esse eben nur noch Nudeln, weil das das Einzige ist, was ich daheim rumliege habe in meinem Wahnsinn, dann wird da so viel nicht passieren, selbst wenn das 2, 3 Monate geht. Und der Memory-Effekt ist auch hinlänglich bekannt und erklärt. Falls das jemand noch interessiert, ist einfach nur das vermehrte Vorhandensein von Zellkerne im Muskel, das durch vorheriges Training oder durch vorheriges Training wurden mehr Zellkerne in die Muskulatur oder in die Muskelfaser eingebaut. Wenn dann wieder ein richtiger Reiz kommt, ist einfach die Proteinsynthese in dem Sinn verstärkt, dass ich mehr proteinbildende Einheiten habe und dementsprechend geht das Ganze auch wieder relativ zügig, um die verlorene Muskulatur zurückzubekommen. Also man so oder so versorgen. Für manche Leute kann es auch gut sein, einfach um langfristig irgendwelche bestehende niedriggradige Verletzungen mal auszukurieren. Also insgesamt, wenn das Ganze sich jetzt nicht ein halbes Jahr oder wie auch immer hinzieht, werden die Schäden in Grenze bleiben.
Ja, denke ich auch, Mann. Es verläuft sich jetzt vermutlich auf 4, 5, vielleicht 6 Wochen. Wissen wir natürlich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht genau, wie sich das Ganze entwickeln wird, aber ja, was ihr in der Zeit an Muskulatur verlieren werdet, ist, wenn überhaupt, sehr, sehr marginal und das bekommt ihr dann auch, wie gesagt, sehr, sehr schnell wieder zurück, sobald ihr halt wieder in den Trainingsprozess eben einsteigt. Und
ist ja, wie ist es sehr wichtig, dass man genug Immunbooster-Supplements kauft und Home-Trainingspläne.
Genau.
Mit meinem Code Corona10 bekommt ihr da 10% auf alles, was ihr wollt. Ganz egal.
Ja, und die Erde ist auch flach. Wusstest du es?
Hä? Ja, ich dachte, das wäre jetzt mittlerweile angekommen bei den
Leuten. Basic Knowledge, ne?
Ja.
Ja, ey, Hauptsache die Echsenmenschen übernehmen jetzt nicht die Weltherrschaft.
Die haben sie schon längst übernommen.
Haben sie schon, stimmt. Angela Merkel ist ja auch ein Humanoid, oder wie sagt man?
Ein Reptiloid.
Bitte. Reptiloid.
Reptiloid, genau, das war's. Ich gucke das Zeug richtig gern. So, das ist sowieso Märchenstunde. Schaue ich gern auf YouTube abends mal.
Ja, ich finde so Verschwörungstheorien auch extrem interessant, vor allen Dingen auch, weil es auch in meiner Familie mehrere Leute gibt, die da sehr stark von angehaucht sind. Und das, ja, ist manchmal spaßig, manchmal weniger, aber
ich finde das super.
Crazy Thema. Ja. Ja, hey, heute unser Thema ist so ein bisschen, ja, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen, hast ja schon gesagt, ne, du hast dich beim Coaching eher auf die Frauenwelt spezialisiert. Und da würde mich natürlich ja interessieren, was da potenzielle Unterschiede in Bezug auf die Herangehensweise bei Training und Ernährung eben sein können. Oft wird da ja auch so ein bisschen, ja, so ein Hehl draus gemacht oder das Thema so ein bisschen zu sehr aufgespielt, dass Frauen und Männer da vielleicht einen unterschiedlichen Ansatz wählen sollten in manchen Dingen, aber das sehe ich eigentlich nicht. Also ja, ich finde halt vielmehr, dass sich da die Herangehensweisen doch eigentlich sehr, sehr ähneln, beziehungsweise teilweise fast identisch sind. Wo siehst du eventuell Unterschiede, die man halt eben bei Männern und Frauen beachten muss?
Grundsätzlich erstmal, alle meine Aussagen beziehen sich auf den Durchschnitt. Das ist, bevor jemand anfängt rumzuheulen und sagt, nee, bei mir ist aber so, es geht um den Durchschnitt. Generell fürs Coaching ist der Ansatz, was der generelle Ansatz angeht, ist der Unterschied, dass auch bei Männern oftmals das Körperliche mal im Blick haben muss oder bei dem Kerl oft nicht so sehr drum schert, wie es ihm geht. Mhm. Während bei Frau ist die psychologische Komponente oftmals höher, was Befindlichkeiten angeht. Oder weil auch eine Frau wesentlich im Normalfall durch die hormonelle Veränderung über einen Zyklus hinweg zum Beispiel vielleicht anfälliger ist auch für unterschiedliches Befinden. Mann ist eigentlich immer gleich.
Mhm.
So, das ist erstmal vorneweg. Also, dazu kommen noch andere Sachen, wie zum Beispiel, dass im Schnitt meiner Erfahrung nach Frau ist die Technik besser.
Mhm.
Sie achten mehr auf Technik und sie denken aber oft, die Technik sei schlechter und sagen, na, das klappt noch gar nicht hier und da. Und dann schicken sie mir ein Video und denke ich, das ist nahezu perfekt. So.
Aha.
Ein anderer Kerl, nö, ich habe heute 200 für 5 gebeugt, alles super. Schicken sie mir ein Video und dann denke ich, Jesus Christus.
Aber, have a good morning.
Ja, aber da hört man von denen keinen Ton. Also das sind schon Unterschiede, aber Programmierer angeht oder wie man das angehen muss, ist eigentlich der Hauptunterschied darin, dass Frauen einfach mehr Volumen vertragen. Nicht nur mehr Volumen absolut gesehen in Form von, sie können mehr überlastende Sätze trainieren im Schnitt. Es gibt auch Frauen, die zum Beispiel sehr groß sind, na egal, im Schnitt können sie mehr Sätze trainieren. Mhm. Und aber auch, sie können zum Beispiel bei einer höheren Prozentzahl des 1RMs mehr Wiederholungen machen als Männer. Zum Beispiel. Das sieht man oftmals jetzt, wie gesagt, wenn ich auch ein bisschen oder viel mit Powerlifting zu tun hatte, die Kurve ist wesentlich flacher. Das heißt, während ein Kerl beim 5RM oder was vielleicht bei 85% ist, sind Frauen oftmals schon bei 90, 92. Das heißt, sie können dann irgendwie 100 für 5 Beuge und aber 1RM ist immer bei 107 oder 110 oder wie auch immer, während beim Kerl ist es oftmals wesentlich größer der Unterschied. Ansonsten, was einen Unterschied macht oder worin auch der Hauptunterschied besteht, ist nicht mal so sehr unbedingt das Geschlecht an sich, sondern die damit verbundene Unterschiede in der Körperzusammensetzung, dass einfach bei selben Gewicht eine Frau weniger Muskelmasse und mehr Fett hat im Durchschnitt, bedingt natürlich auch, dass sie weniger Kalorien verbrauchen. Solche Dinge.
Mhm.
Generell, wie gesagt, einfach mehr Volumen. Mehr Volumen, zum Teil höhere Frequenz.
Ja, das mit dem Volumen ist ein ziemlich guter Punkt. Da ist die aktuelle Datenlage sich auch eigentlich ziemlich einig, dass ja Frauen einfach dazu tendieren, schneller zu regenerieren und dass sie auch von ja einer Belastung oder ja, einfach auch nicht so schnell ermüden wie Männer. Es gibt dann zum einen, also eigentlich wie immer, natürlich auch Daten, die zeigen, dass diese Rate an Regeneration irgendwo gleich ist. Aber dann auch wieder Daten, die zeigen, dass es bei Frauen tendenziell, dass diese halt höher ist. Und da muss man natürlich dann immer ja, die Gesamtheit eben betrachten, wenn wir dann halt zum einen halt Daten haben, die sagen, okay, es ist gleich. Und wir haben Daten, die sagen, bei Frauen ist diese höher. Na, dann ist das natürlich da ein Plus für diese für die Frauen im Prinzip. Also ne, auch hier betrachten wir dann, sage ich mal, immer so den Schnitt der gesamten Studien, die halt zur Verfügung stehen. Und
dass die Fähigkeit wohl, Muskulatur und Kraft aufzubauen, gleich ist. Also der aktive Zuwachs ist gleich, nur, und das ist bedingt durch den Hormonhaushalt, aufgrund des vermehrten Testosterons starten einfach Kerle mit höherer Muskelmasse. Sie gewinnen relativ gleich viel, aber da Frauen einfach tiefer starten, sind die Zuwächse auch absolut sehr geringer. Das ist so mit das Hauptding, also dass die Trainierbarkeit sehr ähnlich zu sein scheint.
Aha. Würdest du dann auch im Kontext von jetzt einer Aufbauphase hingehen und ja, also jetzt die gleichen Zunahmeraten für ein Mann-Programm genauso wie bei einer Frau?
Ja. Ja, im Optimalfall ja. In der Praxis manchmal etwas schwierig, beziehungsweise ich würde etwas weniger Zunahme pro Monat hernehmen, einfach wieder aus der psychologischen Komponente. Manche Kerle haben jetzt nicht das Problem, wenn sie jetzt in einer verlängerten Aufbauphase mal irgendwie einen dicken Schädel haben oder irgendwie mal ein bisschen weicher aussehen. Das juckt die durchschnittliche Frau, die werden dann oftmals etwas unruhiger, wenn die körperlichen Veränderungen zu schnell, zu stark werden. Deswegen muss man da halt, natürlich im Optimalfall würde ich es genauso machen wie bei einem Kerl.
Ja, und da kommt, denke ich, auch so, ja, so dieser Coaching-Skill irgendwo ins Spiel. Da haben wir eben schon auf R so ein bisschen drüber geredet, dass es natürlich als Coach irgendwo wichtig ist, ne, so diesen theoretischen, so das theoretische Optimum irgendwo zu kennen, die Datenlage zu kennen und in der Theorie im Prinzip zu wissen, wo der bestmögliche Approach irgendwo liegt, aber das Ganze dann eben auch an das Individuum irgendwo zu kommunizieren, so dass dann in dem Fall jetzt zum Beispiel die Frau diese Informationen eben auch annehmen kann und dann halt eben auch selbst für sich entscheidet, das Ganze dann auch so umzusetzen, ist, glaube ich, so der Knackpunkt. Ne?
Es geht einfach darum, was die Person möchte. Manchmal will ich auch so Sachen, auch wenn sie zum Beispiel aus dem Bodybuilding-Aspekt vielleicht nicht optimal sind, aber wenn jemand einfach sagt, er möchte irgendwie schöner aussehen oder aus seiner Sicht schöner, so Recomp-Sache werden dann in dem Sinn relevant, dass ich sage, es wäre deutlich schneller und ergiebiger, wird man ordentlich Aufbau und Erhaltungsphase und Diät. Aber wenn jemand sagt, er möchte nicht, dass sein Aussehen sich sehr stark verändert oder er möchte nicht eine Zeit lang mal ein bisschen dicker rumlaufen, dann ist das auch völlig legitim. Also es ist immer nur was da persönliche Präferenz ist. Natürlich, wenn jemand sagt, er möchte auf die Bühne oder sowas, dann gilt es natürlich ans Optimum zu gehen und dann sind solche Dinge eher zweitrangig.
Ja, die persönliche Präferenz, denke ich, ist auf jeden Fall wichtig, aber ich observiere es zumindest auch, dass Frauen da manchmal ganz gut drin sind, sich so ein bisschen selbst zu sabotieren sozusagen, dass sie zum einen sagen, hey, mein Ziel ist es, bestmöglich Muskeln aufzubauen, aber dann wollen sie zum Beispiel nicht die Kalorien essen, die vielleicht eben für diesen bestmöglichen Muskelaufbau irgendwo nötig wären. Siehst du das auch oft, dass da ja so ein bisschen Selbstsabotage irgendwo betrieben wird?
Ja, das ist ja auch völlig normal. Deswegen ist ja auch dann ganz gut, wenn man vielleicht jemand hat, der einen neutraleren Blick drauf hat, indem man einfach eine Frage stellt. Zum Beispiel, okay, du möchtest jetzt optimal Muskeln aufbauen. Wäre es für dich ein Problem, wenn du jetzt wirklich etwas weicher aussehen würde ich die nächste Zeit, dann sieht man ja, dann muss man ja ausfühlen, inwieweit das alles für die Person in Ordnung ist und dementsprechend dann planen. Also es gibt auch Leute, die diese Sachen ab Mädels, die sagen, mir ist es völlig egal, ich will so groß werden wie nur irgendwie möglich. Und dann gilt exakt dasselbe, wie man es auch bei einem Kerl machen würde. Während wenn man halt jetzt sagt, aber zu viel will ich nicht oder ich möchte immer noch weiß ich nicht, Bauchmuskeln sehe ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber ich möchte jetzt irgendwie noch in meine Jeans passen, die ich gerade habe oder irgendwas in die Richtung, da muss man halt darum manövrieren, wie das halt noch optimal zu machen ist. Aber wie gesagt, wird auch bei Kerl genauso sein. Also es gibt bestimmt auch Kerle, die sagen, ich möchte aber immer meine Bauchmuskeln sehen und so. Ist halt dann einfach nur, muss man auf das Persönliche eingehen, wie die Person es möchte.
Ja, also ich denke, ja, viele Unterschiede, ja, spiegeln sich dann eben in so dieser psychologischen Komponente wahrscheinlich irgendwo wieder, in den Emotionen auch. Aber jetzt kommen wir vielleicht nochmal so ein bisschen auf diese physiologischen Unterschiede zu sprechen, eben, ja, der Tatsache, dass Frauen eventuell ja etwas schneller regenerieren beziehungsweise resistenter gegenüber Ermüdung sind. Woran könnte das liegen? Also hat es ja eben schon angesprochen, ne? Zum einen einfach, dass sie ja meist einfach leichtere Individuen sind mit weniger Muskelmasse. Siehst du vielleicht auch noch Gründe im Trainingsstil oder im Trainingsapproach irgendwo?
Muskelmasse in dem Sinn ist gar nicht mal so sehr das Entscheidende, weil die Schäden entstehen ja auf einer Muskelfaserbasis. Und wenn zum Beispiel ein Muskel maximal kontrahiert ist, die Spannung dieser Faser, also die vermehrte Kraft liegt ja daran, weil jemand zum Beispiel mehr Muskelfasern hat, was die gesamte dann genau. Leistung ergibt. Was aber wohl...
Es liegt dann eher an den absoluten Kraftunterschieden, die dann irgendwie bedingt durch die Muskulatur irgendwo auftreten.
Ja. Und was wohl ein großer Faktor ist, ist, dass Frauen im Schnitt mehr langsam zuckelnde Muskelfasern haben. Und die ermüden erstens mal weniger schnell, werden weniger beschädigt und bieten auch andere Vorteile, zum Beispiel auch, dass sie mehr Fett verstoffwechseln können, jetzt salopp gesagt, und dadurch auch die Ermüdung langsamer eintritt. Ansonsten ist auch noch ein Punkt, ein bisschen die Größe. Im Schnitt ist eine Frau kleiner als ein Mann. Und wenn jemand in Physik aufgepasst hat, Arbeit ist Kraft mal Weg. Wenn ich jeder Wiederholung einen deutlich geringeren Weg zurücklege, wird auch weniger Arbeit verrichtet. Dementsprechend auch ein Faktor. Ich muss überlegen, was sonst noch. Östrogen spielt auch noch wohl eine relativ interessante Rolle, aber man weiß noch nicht genau warum. Also das ist noch unklar, während das mit der Muskelfaserverteilung ist auf jeden Fall ein Faktor, der damit reinspielt. Ansonsten, was ganz interessant ist, wenn man mal anschaut, wenn jemand mal über die Powerlifting-Leistungen schauen möchte, während Testosteron im nicht so viel ausmacht, was die Entwicklung jetzt erstmal angeht oder den relativen Zuwachs, aber bei Frauen herrscht ein größerer Unterschied zwischen der Kraft im Unterkörper im Vergleich zum Oberkörper. Wenn man zum Beispiel die Kniebeuge anschaut, gibt es viele Frauen, die 150 Kilo auch mal beugen, also für eine Wiederholung, aber zum Beispiel ganz wenig, die 90 oder 100 Kilo drücken. Während die Kerle, sieht man es am laufenden Band, dass einer nur 150, 160 beugt, aber 100 Kilo auf der Bank drückt. Und das liegt wohl vermeintlich daran, weil einfach mehr Androgenrezeptoren im Oberkörper sind. Und dementsprechend bei Männern durchs Testosteron da die absolute Kraft höher ist. Also wenn man über die Powerlifting-Leistungen schaut, sind Männer oftmals näher beieinander, was jetzt zum Beispiel Kniebeuge, Bankdrücke angeht, als bei Frauen. Oft weiter auseinander.
Ja, was ein interessanter Punkt war, war eben nochmal die Faserverteilung, ne? Diese Twitch-Fasern, die du angesprochen hast, ne? Die ermüden langsamer und recovern eben auch langsamer, haben aber auch gleichzeitig nicht so viel Wachstumspotenzial wie eben die Fast-Twitch-Fasern. Also im Prinzip jetzt für Bodybuilding bzw. Hypertrophie-Ziele vermutlich ja nicht die beste Faserverteilung. Ich meine, man ist ja nicht entweder Slow- oder Fast-Twitch, sondern man hat immer so einen gewissen Anteil von beiden Muskelfasern, ne?
Richtig, ja. Also deswegen, das ist ja auch unterschiedlich von jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht in die Nesseln setzt heutzutage. Aber es gibt ja auch Unterschiede, zum Beispiel in Ethnie. Das ist ganz interessant, weil zum Beispiel vermehrte Typ 1 Muskelfasern korrelieren negativ zum Beispiel mit Diabetes. Auch weil durch die bessere Verstoffwechselung von Fett und Glucose. Daran kann man zum Beispiel sehen, Leute, die mehr schnell zuckende Muskelfasern haben, sind eher dazu geneigt, zum Beispiel Diabetes zu bekommen. Oder zumindest korreliert es damit. Und das sieht man ja auch, oder kann man auch sehen, unterschiedliche Ethnien, zum Beispiel Leute aus Westafrika oder die aus Westafrika stammen, haben im Durchschnitt mehr Typ-2-Muskelfasern, also schnell zuckende Muskelfasern. Die im Schnitt neigen auch zum Beispiel mehr zu Diabetes, bauen aber auch im Schnitt mehr Muskulatur auf oder tragen mehr Muskulatur mit sich rum, weil einfach Typ-2-Muskelfasern verstärkt wachsen oder ein stärkeres Wachstumspotenzial haben als Typ-1-Fasern.
Mhm. Und jetzt für die Praxis, wie kann jemand so ein bisschen herausfinden, ob er jetzt mehr Typ 2 oder Typ 1 Fasern, also Slow- oder Fast-Twitch-Fasern eben hat? Und das ist ja, denke ich mal, von Muskelgruppe zu Muskelgruppe auch irgendwo wieder unterschiedlich. Also es kann ja zum Beispiel sein, dass zum Beispiel die Hamstrings eher Fast-Twitch-dominant sind und, weiß nicht, der Rücken eher Slow-Twitch-dominant. Was wären da so Methoden, um das für sich selbst herauszufinden?
Ehrlich gesagt bin ich da überfragt, weil es um die einzelne Muskelgruppe geht. Insgesamt, was man für einen Typ ist, wird man Leistung rausfinden. Mhm. Eher jemand, der nicht hoch springt, langsam rennt. Aber das ist natürlich eine sehr, sehr grobe Methode. Dazu kommt auch noch, dass sich ein gewisser Umbau stattfinden kann zwischen so intermediäre Fasern hier und da. Da kann ich dazu den Dr. Andy Galpin empfehlen. Der macht da richtig, richtig viel zu, aber das ist auch nicht, ich stecke da nicht allzu tief drin. Nur Zuschauer in dem Fall. Ist aber meiner Erfahrung nach für die Praxis auch nicht so sehr relevant. Also ich würde jetzt nicht unbedingt jemanden anders trainieren lassen. Es gibt zwar Anzeichen, dass es bei Frauen, was ja eigentlich vielleicht gegen die Intuition geht, nicht ganz so sinnvoll ist, im sehr hohen Wiederholungsbereich zu trainieren, sprich, ja, 30. So. Mhm. Warum, weiß ich noch nicht. Oder es ist nur, was Daten gezeigt haben, aber die Daten, die ganz genau darauf eingehen, sind auch noch spärlich. Also das muss man noch abwarten, ja.
Mhm. Ja, diese faserspezifische Hypertrophie ist halt auch noch nicht so besonders gut erforscht. Ne? Da können wir jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, ja, wenn überhaupt nur Spekulationen irgendwo aufstellen. Ich denke aber, dass tendenziell ja Training oder Arbeitssätze im höheren Wiederholungsbereich vielleicht auch eher so diese Slow-Twitch-Fasern ein bisschen begünstigen, weil wir ja dann im Prinzip viele Wiederholungen machen, bei denen ja tendenziell eher die Slow-Twitch-Fasern erstmal rekrutiert werden müssen, bevor dann nach dem hinematischen Prinzip dann immer die größeren motorischen Einheiten rekrutiert werden. Und bei dem Satz von 30 Wiederholungen, hey, bevor wir dann halt an den Punkt kommen, wo dann halt die Fast-Twitch-Fasern im Prinzip feuern müssen, haben wir halt super viele Wiederholungen, wo die Slow-Twitch-Fasern tendenziell erstmal strapaziert werden. Bei einem Satz hingegen nur mit 5 Wiederholungen, da wird halt direkt von Anfang an das gesamte Faserspektrum rekrutiert und wir haben halt, ja, einfach viele Wiederholungen, wo ja, überwiegend halt die Fast-Twitch-Fasern dann eben auch.
Ja, aber als Gegenargument habe ich auch gelesen vor ein paar Tagen, zum Beispiel, dass man genau aus dem Grund sehr schwer trainieren sollte, um die geringere Anzahl an stärker hypertrophiefähige Fasern, um die maximal zu reizen. Also ich bin da noch unschlüssig und es geht auch, muss ich ehrlich sagen, in meine praktische Überlegungen eigentlich nahezu nicht mit ein, weil die Erfahrung hat für mich keinen Unterschied gemacht, weil ich habe da, oder ist natürlich auch schwer, wenn, ich meine, wie viele Leute kann ich coachen, wie viel Daten bekomme ich dadurch, kann natürlich auch vollkommener Mumpitz und verzerrt sein, also wer sich ein bisschen Data-Analyse beschäftigt, der weiß auch, dass das...
Gebe ich dir vollkommen recht. Ja, in der Theorie ist das immer so was ganz Cooles, worüber man sich unterhalten kann, aber in der Praxis habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, dass ja, da jetzt irgendwie das Einbauen von Sätzen mit 20 bis 30 Wiederholungen jetzt nochmal einen extra Boost Hypertrophie induziert hätte, die Slow-Twitch-Fasern auf einmal explodiert sind, habe ich jetzt so auch noch nicht erlebt. Das ist halt, wie gesagt, einfach nur so ein bisschen theoretisch.
Einkommen, wirst du es ja auch kennen, dass Leute sagen, oh, ich hasse es, mit hoher Wiederholungen zu trainieren, damit überhaupt nicht zurecht. Ein anderer Teil wird sagen, genau das Umgedrehte. Und dann geht es auch darum, wie sehr strengt sich die Person an, wie sehr hat sie Lust auf das Training, was sie da macht. Und davon wird auch sehr viel vom Erfolg abhängen. Und dann kann man das Ganze sowieso wieder über den Haufen werfen.
Ja.
Das ist dann immer so.
Ja, besonders diese hohen Wiederholungsbereiche. Ich glaube, das merken jetzt die meisten, dass es doch ja, ziemlich ekelhaft ist, irgendwie innerhalb von 20 bis 30 Wiederholungen irgendwie Muskelversagen zu erzielen, einfach weil so viele man muss halt so viele Barrieren gleichzeitig durchbrechen. Du hast halt erstmal die mentale Komponente, so ein Satz mit so vielen Wiederholungen ist einfach mental extrem anstrengend. Die kardiovaskuläre Komponente in deinen, so bei einem Satz Bulgarian Split Squat, so kriegst halt kaum noch Luft am Ende. Und und natürlich auch der Schmerz, ne? So Laktat lagert sich dann vielleicht auch ab und ja, es brennt halt einfach wie Sau. Ne? Ein Satz mit 5, 6 Wiederholungen, ne, wo wir halt viel Load zur Verfügung haben, da wird dann uns ja tendenziell eigentlich nur die lokale Muskulatur uns irgendwo limitieren. Bei dem Satz mit hohen Wiederholungen kommen ja noch viel mehr Störfaktoren da hinzu. Ne?
Wenn du noch Laktat sagst, fällt man noch ein kleiner Faktor ein. Natürlich ist der auch wieder individuell, je nachdem, wie viel Muskelmasse man hat, aber da Frauen im Schnitt weniger Muskelmasse haben, wenn sie sich anstrengen, kommt es zu einer geringeren Okklusion, also zu Unterbrechung des Blutkreislaufs, aber einer Verringerung des Durchflusses in die Gefäße, und dadurch können auch bei Frauen im Schnitt Abfallprodukte schneller abtransportiert werden. Das ist mit ein Grund, warum sie also langsamer ermüden, ja. Nur der Vollständigkeit halber.
Ja, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, okay, der Schnitt der Frauen, der regeneriert schneller bzw. ermüdet langsamer, was wären dann Implikationen für unser Training? Sollten wir jetzt kürzere Pausenzeiten machen, mehr Arbeitssätze, eine höhere Trainingsfrequenz oder die Übungsauswahl so ein bisschen abändern? Was sind im Prinzip dann so Stellschrauben, an denen wir drehen können?
Also für mich ist das Einzige, was ich wirklich bearbeite, ist Gesamtvolumen. Aha. Und dadurch einfach auch durch praktische Überlegungen Frequenz.
Ja.
Je nachdem, wie weit es dann auseinandergeht, wie viel Volumen jemand verträgt. Aber ansonsten an Satzpause und sowas drehe ich überhaupt nichts rum. Ich darf nicht sehe ich einfach nicht, dass das irgendwie gegeben ist, dass das einen Sinn macht. Das sind die Sachen, die ich mache, ja.
Ja, also im Prinzip planst du mehr Sätze ein und skalierst das Ganze und skalierst die Frequenz dann mit ansteigendem Volumen. Was wären dann so, ja, so grobe Punkte, wo du sagst, okay, hey, da erhöhe ich dann die Frequenz, also ab einer gewissen Anzahl von Sätzen pro Woche erhöhe ich dann auch dementsprechend die Frequenz, also wo startest du und wie justierst du das Ganze?
Eher drum, bei wie viel Sätze ich pro Einheit landen würde.
Ja.
Also dann muss ich halt immer noch einen dazu legen, weil wenn ich irgendwo lande oder Umstände bei 16 Sets Quadrizeps in einer Einheit, das wird dann irgendwann blöd. Die Qualität der Arbeit oder des Trainings einfach zu sehr abnimmt. Wenn dann nach Quadrizepssatz irgendwie 14, 15, da kommt immer viel bei rum und dann wird es halt immer Zeit, dass ich sage, ich nehme irgendwie noch eine dritte Einheit mit dazu, wenn ich sage, ich habe normalerweise 2. So, das sind eigentlich so eher ganz praktische Überlegungen, dass sagt, die Satzzahl pro Einheit sollte nicht zu gering und nicht zu hoch sein. Also wenn ich sage, jetzt unter 2 Sätze würde ich überhaupt nichts machen, das ist absolute Minimum und kommt auch eher selten zum Einsatz. Und je nach Muskelgruppe irgendwo dann bei 10, 12, 14, sage ich dann, reicht dann mal.
Okay, also sobald du dann so diese Grenze von 10, 12, 14 überschreitest, erhöhst du dann auch dementsprechend die Frequenz, um dann diese Sätze über mehr Einheiten pro Woche dann eben aufzuteilen. Ja, und ich denke, es gibt auch, es gibt zwar so eine Mindestgrenze an Sätzen, die ich pro Einheit absolvieren würde, weil es sich einfach ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr lohnt, das an dem jeweiligen Tag zu machen, weil du dich ja auch immer irgendwie für die Übung aufwärmen musst. Und wenn du dann für eine Beuge 3, 4, 5 Aufwärmsätze oder so machst, um dann letztendlich 1 oder 2 Arbeitssätze dann zu vollziehen, ist das Ganze einfach nicht effizient und du verschwendest halt enorm viel Zeit und wärst auch einfach besser beraten, vielleicht nicht so häufig pro Woche zu trainieren, sondern einfach mehr Sätze innerhalb der Einheit zu machen. Also
kommen wir mal nach, was die Muskelgruppe ist. Wenn ich sage jetzt jemand, pack bei jemandem noch Seithebe hinten dran, wie viele Sätze muss ich aufwärmen für Seitheben? Ich bin ein schlechtes Beispiel, ich wärme mich gar nicht auf, weil ich denke, beim Seithebe, bevor ich die Hölle zu, ist aber natürlich nicht optimal, aber man braucht nicht lange, um sich zum Beispiel für Seithebe aufzuwärmen.
Das, definitiv.
Was man vorher trainiert hat, ist das sowieso, ist alles schon in Ordnung. Dann geht es ja immer schnell noch hinter dran weg, aber wenn ich jetzt sage, jemand will wirklich schwer beuge, dann ist das ja schon ein längerer Aufriss, bis da alles passt. Und so versuche ich das dann irgendwie zu gestalten, dass das auch ökonomisch ist, damit nicht sage ich, verschwendet Zeit am laufenden Band.
Ja. Ja, cool. Ja, ein ganz wichtiger Punkt, den ich noch nennen würde, wäre, dass man, egal welchem Geschlecht man jetzt angehört, seinen Trainingsstress immer autoregulativ anpasst. Man sollte sich halt primär einfach damit auseinandersetzen, wie halt die eigene Rate an Regeneration ausfällt, viel mehr als jetzt eben zu wissen, wo so jetzt die durchschnittlichen Unterschiede bei den Geschlechtern eben liegen. Und
Klar sein, dass es auch Ausreißer gibt. Mit Vorgabe trifft man oftmals recht viele Leute, aber es ist auch überhaupt nicht ausgeschlossen. Wenn man davon ausgeht, dass die ganze Sache ja normal verteilt sind, gibt es auch genug Ausreißer. Also sich da nicht wundern und denken, ich mache alles falsch, sondern man
Ja.
könnte tatsächlich zu den Leuten gehören, bei denen es etwas anders ist.
Ja, definitiv. Und unter Anbetracht dieser Tatsache, so wo siehst du jetzt ja die meisten Leute, mit denen du jetzt zusammenarbeitest, wie viele Arbeitssätze pro Muskel ja können die meisten pro Woche machen, verkraften und davon profitieren? Nur als jetzt ganz, ganz groben Rahmen.
Ganz, ganz grob über alle Gruppe hinweg betrachtet, sage ich mal, sinnlose Informationen,
Ja.
28, 26.
Aha. Aha.
Also, du weißt ja selbst, wie das gestaffelt ist.
Ja.
Beinbizeps ist tendenziell immer der geringste Anteil an Volumen. So Dinge wie Schultern, da ist dann die Frage, ob man die Person überhaupt kaputt bekommt. Und ich weiß nicht, ich hatte immer noch keinen, den ich irgendwie durch Seithebe oder vorgebeugte Seithebe kaputt gemacht hätte.
Ja.
So, das ist eigentlich fast unmöglich.
Ja, das habe ich auch noch nicht erlebt. Also, ja, eigentlich kann man seitdem auch ja, 5, 6 Sätze relativ nah ans Versagen machen und am nächsten Tag spürt man halt einfach kaum Ermüdungserscheinungen. Dementsprechend ja, vermutlich da auch die Tendenz da, dass ja, die lokale Muskulatur potenziell auch noch einen höheren Trainingsstress eben verkraften könnte.
Ja, einfach
Ja.
nach was so Sache wegfällt wie halt Stretch unter Last. Ich meine, die Schulter wird in dem Sinn ja nicht wirklich gestretched. Und dann da passiert nicht viel. Ja. Weißt du, dass, wenn man irgendwie gestrecktes Heben macht oder was, dann ist da schnell mal, läuft man immer gut.
Ja, das ist schon manchmal crazy, so was, was ich auch Klienten da an Satzanzahlen eben für Side-Delts oder Rear-Delts eben programmen kann. Und manchmal fragt man sich halt wirklich, ob es so ein oberes Limit gibt. Das gibt es wahrscheinlich in der Theorie schon, in der Praxis ist es wahrscheinlich einfach ja sehr schwer zu erreichen, weil Zeit ja auch irgendwo limitiert ist und ja, man vielleicht nicht immer noch Zeit hat, am Ende des Trainings irgendwie noch 15 Sätze Side-Delts zu machen. Würdest du da.
Mir auch ein praktisches Problem. Ich hatte einen Kerl aus den USA, der konnte unendlich viel trainieren. Es war nur noch eine Frage der Zeit. Wie viel Zeit hat er? Wie oft kann er trainieren? Wie lange kann er dort bleiben? Also wir haben es Stück für Stück hochgefahren. Gar kein Problem. Oder er hat mich von vorne bis hinten belogen, was ich total nicht annehmen möchte, weil das macht immer nach keinen Sinn mehr. Aber bei dem hatte ich zum Teil im Jahr 35 Sätze Rücken die Woche. Ohne Probleme. Der hat sich am Ende vom Mesozyklus, der war immer noch nicht richtig, ja, ich fühle mich jetzt schon ein bisschen müde. Aber wo ich sage, bei 35 Sets irgendwie Rücke, da springt man die Hälfte schon irgendwie nach 60, 70% ab und sage, ich kann immer. Bei dem vollkommen egal.
Ja.
Also war dann nur noch die Frage, wie kann man das Ganze noch intensiver machen, damit er nicht ewig da drum hängen muss. Also da war es danach so, dass man permanent Intensitätstechniker einbauen muss. Weil es anders gar nicht zu machen war. Also
Ah.
mit normalen Sätzen, ich weiß nicht, mich hätte interessiert, wenn er unendlich viel Zeit gehabt hätte, wie viel man denn mit ihm machen kann, ohne dass er kaputt ist.
Ja, das
Aber.
ist crazy und oft limitiert dann halt auch gar nicht die lokale Ermüdung innerhalb des Muskels, sondern halt vielmehr auch irgendwo das Gesamtsystem. Ich meine, es könnte ja eventuell sein, dass der Rücken diese 35 Sätze gut verkraftet, aber in Kombination mit dem Training für die anderen Muskelgruppen könnte es eventuell für das ja, Gesamtsystem auch einfach zu viel sein.
Bei ihm war das jetzt nicht so. Ich weiß nicht, was
Okay.
es war. Vielleicht irgendwas komplett kaputt bei ihm. Ich weiß nicht,
Aha.
war beeindruckend. Ich habe auch sowas noch nie gesehen.
Aha.
Viel drüber gelesen, aber mir ist noch so jemand noch nie untergekommen. Aber der war, ja, war krass. Aber
Ja,
es ist ja nicht
crazy.
die Regel, sondern die Ausnahme. Also.
Na, ja, absolut. Und ja, machst du es auch oft so, dass du dann für Klienten eventuell ja, so Spezialisierungszyklen einplanst, wo du dann gewisse ja, Muskeln vielleicht nur auf Maintenance Volume oder Minimum Effective Volume sozusagen trainierst und um dann ja oder noch mehr Kapazitäten und natürlich auch Zeit zu haben, um andere Partien mehr in den Fokus zu nehmen?
Auf jeden Fall, vor allem auch, das sind auf jeden Fall Faktoren, aber auch einfach persönlicher Wunsch wieder.
Aha.
Bei Mädels, die jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt mich so maximal gut entwickeln, wie es nur irgendwie geht, sind halt so Sachen wie, ja, die müssen jetzt nicht unbedingt 10 Sätze Shrugs die Woche machen, daran haben die relativ wenig Interesse. Und da sind dann schon die Spezialisierungen meist, je nachdem, manche möchten irgendwie viel schönere Arme haben oder wie auch manche irgendwie bessere Po oder wie auch immer. Und dann ist es auch klar, dass man dementsprechend dann das Training sortiert.
Also
wird auch spezialisiert, das heißt immer, wie du ja auch kennst, alles nach vorne setze. Die Sachen, die besonders im Fokus stehen, werden natürlich zuerst trainiert. Und so baut man es dann auf. Aber ja, klar.
Absolut. Ja, definitiv. Meine Übungsauswahl ist halt immer nur ja, zielabhängig. Ne? Wenn eine Frau kommt und sagt, hey, ich will so einen Nacken haben, ne, dann macht sie halt Schwachs. Und wenn sie halt mehr den Unterkörper priorisieren will, dann halt mehr Hip Thrusts und ADLs. I don't know. Ja. Was wären denn so Übungen, die du jetzt bei Frauen grundsätzlich ja, oder sag ich mal, öfter im Plan drin hast? Ich meine, man sieht öfters mal, also ich jetzt nicht, aber man hört es so vom Hören sagen, dass da doch oft, ja, immer viel Training mit Bändern und am Kabelzug betrieben werden.
Also mache ich schon, wenn es jemand möchte.
Aha.
Ich werde normalerweise, was heißt, ja, davon abrate, wenn es nicht irgendeine spezielle Indikation dafür gibt, warum das genau jetzt sein muss. Aber was jetzt die Übungsauswahl angeht, behandle ich das nicht besonders anders als beim Kerl. An die Ziele angepasst, aber ansonsten die Übungen, ordentliche Geräte, viel freie Gewichte und fertig ist der Lack. Also da würde ich immer auf die gehen. Ich muss nicht irgendwie auf der Seite liegen und die fünfte irgendwie Abduktionsübung mache. So, nee. Also wenn das jemand unbedingt möchte, dann mache ich es, aber ich werde auch jedes Mal sagen, finde ich nicht gut.
Ja, merke ich auch, wenn ich neue weibliche Klienten bekomme, dass ich sie dann erstmal da so ein bisschen wegkriegen muss. Man geht da natürlich dann immer irgendwo Kompromisse ein, weil man will natürlich auch, ne, dass das Individuum natürlich weiterhin Spaß am Trainingsprozess etc. hat. Also man gibt dann so einen kleinen Finger manchmal hier und da doch als Coach dann noch her und
sage, probier das doch einfach mal so aus, wie das klappt, ob du noch Spaß hast am Training und hier und da kann man ja Leute Stück für Stück dahin führen. Also man muss ja nicht sagen, nee, das gibt es auf gar keinen Fall, das ist ab am Ziel vorbei.
Absolut.
Aber dass man sagt, probier doch das mal aus oder irgendwie mal schwere Kniebeuge, vielleicht, ach gut, ja, mal teste, so.
Ja, yeah. Why not?
Ja, und meistens kommt er dann auch das Entsprechende zurück und die Leute bleiben eigentlich dabei.
Yes.
Schon auch merken, dass es effektiver ist als irgendwie nur so ein bisschen in die Aerobic-Richtung. Das ist ja schlussendlich auch, was sie sich wünschen. Also abgesehen vom Spaß, natürlich muss Spaß machen, aber sie möchten ja auch vorwärts kommen.
Ja, definitiv. Ja, ich denke, wir haben ein paar gute Punkte genannt. Im Prinzip, ja, sind eventuell Unterschiede vorhanden. Für die Praxis ändert sich aber ja nicht viel. Evaluiert euren Trainingsstress und passt ihn dementsprechend an. Schaut, was sind eure individuellen Regenerationskapazitäten und plant dementsprechend euer Training. Und ja, hey Alex, hast du noch irgendwie ein paar Punkte, die du zu dem Thema loswerden willst? Oder was meinst du?
Training hat. Da bin ich eigentlich bedient.
Absolut. Cool, ja, hey, dann würden wir noch kurz auf die Ernährung zu sprechen kommen. Ich meine, da haben wir ja schon soweit, ne, Gainweights etc. schon so ein bisschen angesprochen gehabt. Ja, vielleicht noch irgendwas zur Ernährung, was dir jetzt noch eingefallen ist?
Auch wieder individuell unterschiedlich, aber bei einer Frau kann es passieren, ist nicht bei allen, bei manchen, dass sie über den Zyklus hinweg einfach mit gewissen Dingen zu kämpfen haben, sowohl was das Körpergewicht angeht, als auch was der Hunger angeht.
Mhm.
Sich anschaut, oftmals gerade, wie gesagt, die Schwankungen schwanken. manche haben die Schwankungen sehr stark, manche eher gering, aber zum Beispiel, was das Körpergewicht angeht, sind die Fluktuationen einfach im Schnitt wesentlich stärker. Oftmals sind zum Beispiel jetzt, kann man auch nicht auf den Tag genau festmachen, aber sag ich mal, 5-6 Tage nach Zyklusbeginn, man muss sagen, für Leute, die damit gar nichts zu tun haben, der Beginn des Zyklus ist immer dadurch markiert, durch Beginn Menstruation. Das heißt, das ist Tag 1. Und oftmals sieht man dann, dass das niedrigste Gewicht im Monat erreicht wird am Tag 5, 6, 7, je nachdem, nach Zykluslänge. Zyklus kann auch unterschiedlich lang sein, von irgendwas von wenig 20 Tage, 22, 23 Tage bis über 30. Aber oftmals so im ersten Zyklusviertel wird das niedrigste Gewicht erreicht. So, das kann man ein bisschen im Kopf behalten, auch wenn man sich, wenn jetzt Frauen zuhören und sich selbst coachen oder beziehungsweise selbst alles für sich machen, dass man sich da nicht wundert. Während in der zweiten Zyklushälfte oftmals Gewicht zugelegt wird, gerade in der letzten Woche des Zyklus, also in der letzten Woche vor Beginn der Menstruation, wird oftmals Gewicht zugelegt durch Wassereinlagerungen. Und ähnlich ist das Ganze auch, oder ähnliches passiert oftmals mit dem Hunger. Während in der ersten Woche nach Beginn des Zyklus, also in der Follikelphase oder in der ersten zwei Wochen, der Hunger oftmals verringert ist, steigt dann in Richtung Zyklusende, wo auch dann viele in der letzten Zykluswoche das sogenannte PMS für viele beginnt und sagen, ja, ich möchte irgendwie Schokolade essen oder irgendwie ich möchte mehr essen. Das ist auch völlig normal und also liegt in der Natur der Sache, wie gesagt, bei manchen mehr, bei manchen weniger, dass danach der Hunger steigt. Wenn man das denn möchte und Leute starke Schwankungen haben, kann man darauf natürlich eingehen, was das Coaching angeht. Mhm. Ich sage das ohne Probleme, das Defizit. Also es gibt verschiedene Ansätze. Ich kann sagen, ich verringere das Defizit in der hinteren Phase und vergrößere das Defizit in der frühen Phase, wo die Person sowieso weniger Hunger hat. Zum Beispiel ja. Sowas ist definitiv möglich. Also kann man machen. Mhm. Man kann es aber auch immer gleich lassen und dann muss die Person damit durchhalten.
Ja. Ja. Also. Ja, man kann es dann in gewissen Situationen der Person eventuell einfacher machen, wenn halt, ne, ja, diese Situation halt eben da ist. Es gibt ne, wahrscheinlich dann auch wieder Frauen, die da eventuell auch keinen Unterschied dann eben verspüren und da wäre es dann zum Beispiel nicht nötig, aber...
Oftmals hilft auch schon, das ist nicht erschreckend, aber weil man sich damit in dem Zusammenhang zumindest nicht mit dem Zyklus beschäftigt hat, aber viele Frauen wissen darüber in Bezug auf Sport relativ wenig. Mhm. Und für mich ist auch schon zu wissen, ah, okay, jetzt ist mein Gewicht am niedrigsten, weil ich an dem Punkt im Zyklus bin. Und ich bin daraus schwerer, aber ich werde eigentlich, wenn ich es genau betrachte und aufgeschrieben habe, immer zu dem Zeitpunkt schwerer. Und das nimmt auch schon ganz viel genau. Druck und dem Stress. Und dann auch zu wissen, zum Beispiel, dass das Training einem leichter fällt in der ersten Zyklushälfte als in der zweiten Zyklushälfte. Und solche Dinge, einfach, dass man darum weiß, okay, ich nehme das wahr, was passiert, aber ich weiß, woran es liegt. Und das macht es oftmals weniger schlimm schon. Wenn ich sage, ich weiß, was hier passiert, ah, okay.
Dann absolut.
Das ist auszuhalten.
Ja. Sehr, sehr guter Punkt, auf jeden Fall. Hey, ansonsten ein Konzept, was mir jetzt noch einfällt, wäre jetzt noch, ja, so diese Theorie um die Energieverfügbarkeit. Ich weiß nicht, willst du da jetzt ein bisschen was drüber sprechen oder soll ich das ein bisschen ausführen und du würdest dann ergänzen das Ganze?
Aber ich bin kein großer Fan von der Sache.
Ja, ist ja auch jetzt, sage ich mal, nur so ein theoretisches Konzept, ne, im Prinzip.
Im Labor ist es super. Aha. Oder für Studien, in der Praxis schwierig. Weil wir dieses Wissen, wenn ich jetzt sage, dieses Energy Availability Threshold oder Energy Availability, setzt sich daraus zusammen, aufgenommene Energie, davon ziehe ich die Energie durchs Training ab,
genau.
Geteilt durch die fettfreie Masse. Mhm. Das ist in einem Laborsetting, wo ich das alles relativ gut kontrollieren kann, ist schön, ja. Aber in der Praxis kommt schon damit gut, ich weiß, wie viel Energie ich aufnehme, aber ich weiß nicht, wie viel verbraucht genau mein Training, keine Ahnung. Wie ist genau mein Körperfettanteil, weiß ich auch nicht. Dementsprechend ganz Formel schon für den Eimer, aber wenn nur der Vollständigkeit halber, es gibt oftmals so, ist auch wieder individuell unterschiedlich, aber irgendwo ab unter 30 bzw. 20 Kalorien oder Kilokalorien pro Kilo fettfreie Masse soll es zu Problemen im Hormonhaushalt kommen oder dass sich das Ganze dass es einfach Probleme gibt, was zum Verlust der Periode führen kann und dadurch wieder, wenn die Periode verloren wird, ist es ein Indikator, dass halt hormonell was nicht stimmt und das kann zu Verlust von Knochenmasse führen und das ist alles überhaupt nicht wünschenswert. Aber wie gesagt, es ist schwer zu berechnen. Dazu kommt, dass Leute, die einen relativ hohen Körperfettanteil haben, darunter weniger zu leiden scheinen. Also jemand, der irgendwo bei 25-30% Körperfett ist, der kann über gewisse Strecke sehr, sehr wenig essen und scheint davon weniger betroffen zu sein.
Ja.
Das kommt auch nochmal dazu, dass wir die grundsätzliche Sache ist, hungert dich nicht zu tot. Also mach keinen Sinn. Wenn jemand merkt, er verliert seine Periode, dann war es zu viel. Und zwar viel zu viel.
Ja, definitiv. Ja, auf jeden Fall, ey, ist es jetzt natürlich kein Konzept, was in der Praxis irgendwie groß Anklang findet, aber auch hier, sage ich mal, für die Nerds, die sich jetzt hier den Podcast geben, glaube ich, eine ganz interessante Sache, dass man halt einfach weiß, okay, diese kritische Schwelle bei der Energieverfügbarkeit liegt vielleicht bei Männern etwas tiefer als bei Frauen. Hat es ja jetzt schon angesprochen, so dass dieser kritische Wert ungefähr so bei 30 Kilokalorien pro Kilogramm fettfreie Masse irgendwie liegt und bei Männern scheint der wahrscheinlich irgendwo eher so bei 20 oder so zu liegen. Hängt wahrscheinlich einfach damit zusammen, dass ja, wir als Männer keinen Organismus in unserem Körper irgendwie heranzüchten müssen und auch in der Evolutionsgeschichte irgendwie immer ja, schon herumgelaufen sind und gejagt haben, immer irgendwie aktiv waren.
Sieht es bei Kerle auch. Ich weiß nicht, ob du mal, als du dich vorbereitet hast oder andere Leute vorbereitet hast, wenn du mal die Hormonwerte gemessen hast, am gewissen Punkt. Erwischt es dich als Kerl auch, bloß die.
Definitiv, klar.
Wirklich. Wenn ich sage, der Kerl hat davon, also natürlich, dass vielleicht die Freundin sich beschwert, generell das Leben immer so schön ist, aber die langfristige Folge sind meines Wissens nach geringer als bei einer Frau, die dann wirklich massiv auch Knochenmasse verlieren kann.
Ja.
Die auch nicht wieder zurückgeholt werden kann oder kaum. Die Konsequenzen sind einfach schlimmer. Für einen Kerl, wenn der Testosteronwert halt mal weg.
Ja, gut. Kommt wieder.
Hatte ich auch schon. Also es ist aber unangenehm. Man merkt dann schon, dass irgendwas nicht stimmt. Zumindest ich habe massiv gemerkt, dass was nicht stimmt.
Ja, ich in meiner Wettkampfdiät natürlich auch. Ja. In der Wettkampfdiät ist das, glaube ich, für beide Geschlechter so ein bisschen unabdingbar. Darauf wird es hinauslaufen, dass sich eure hormonellen Marker definitiv verschlechtern werden. Ne? Reduktion von T3, Schilddrüsenhormon eventuell, Resting Metabolic Rate geht herunter. Und ja, Frauen werden auch ihre Menstruation wahrscheinlich dann verlieren, wenn es halt dann eben auf ja, Körperfettlevel bei Stage Condition eben runtergeht.
Es ist, ja, es ist in dem Fall wahrscheinlich unvermeidlich.
Ja. Also. Cool.
Jetzt sagst du noch was? Nö, eigentlich nicht. Hungert euch nicht wegen irgendeinem Quatsch. Also ich habe das auch nur bei Leuten gesehen, das waren auch nie Leute, muss ich sagen, die ich gecoacht habe, aber es waren halt, wo ich sage, da bin ich auch schon nicht mal der richtige Ansprechpartner für. Das geht ja schon in die Richtung Essstörung, wenn jemand ohne triftigen Grund irgendwie bei 800 Kalorien oder 900 Kalorien rumdümpelt. So.
Ja, da läuft was nicht richtig wahrscheinlich.
Ja, dann bin aber ich in dem Fall ach, in meisten Fällen auch einfach der Falsche für. Also, dann würde ich mich anderweitig behandeln lassen als jetzt von ihm zum Hi-Fi aus dem Internet.
Also. Safe. Ja, hey, cool. Ich denke, das Thema, ja, sowohl für die Ernährung als auch das Training haben wir jetzt soweit gut behandelt. Hey, hast du noch irgendwie ein Rant auf Lager jetzt über eine aktuelle Situation, jetzt hier in der Fitnessbranche, irgendwas, was dich in letzter Zeit krass aufgeregt hat?
Nee, ich fand es nur ein bisschen, ich finde es unangenehm, wenn ich sehe, wie Leute versuchen, aus dem Corona-Ding so Kapital zu schlagen. Also es ist in Ordnung, ich verstehe auch, Leute alle müssen Geld verdienen und das ist ja auch legitim, wenn die Leute, je nachdem, was für Rücklage sie haben und so, ein bisschen unruhig werden, weil man weiß ja nicht, wie lange das Ganze geht. Aber mit was da zum Teil geworben wird, da zieht es einem schon die Schuhe aus. Der Immunbooster und ein bisschen geschmacklos, so da ärgere ich mich selber drüber. Ich habe ja irgendwas nachgepostet, so ein kostenloses Trainingsplan Corona, jetzt so will ich auch nicht mehr machen. So, ach nett, der Rabattcode Corona10, das ist schon ein bisschen geschmacklos. So, da gibt es Leute drauf. Ich würde ja auch gerne irgendwie keinen Rabattcode machen, irgendwie Hirntumor 15.
Also, Tumor 15,
ja, so muss nicht unbedingt sein. Ob es vielleicht nicht andere Möglichkeiten gibt, in der Zeit noch Geld einzunehmen für die betreffenden Leute, also ohne irgendeinen Schwachsinn zu verkaufen, so irgendwie der Ingwer Shot, sein Vater und, ist bitter, ja. Und das zeigt aber auch, wie die Leute ihr, also sieht man doch, dass vieles Schein ist, weil das Geschäft kann ja nicht so wahnsinnig gut laufen, wenn ich jetzt nach 2 Wochen Inaktivität schon Angst haben muss, dass alles der Bach runtergeht. Oder aber die Leute sind einfach gierig, ich weiß es nicht. Eins von beiden muss es ja sein. Entweder sie haben Angst, dass die Kohle nicht reicht, oder aber sie wollen jetzt auf Gedeih und Verderb noch mehr verdienen. Ich weiß es nicht, aber sowas finde ich immer, ich kann da immer nicht hingucken.
Ja, ja, ja. Mal Augen zu.
Was sowas? Clever Fit sind Diebe.
Clever Fit hat deinen Plan geklaut.
Ja, aber ach, die sind ja, das war eben so ein Bub, der da im Fitnessstudio arbeitet. So, das war ja nicht der Clever Chef.
Chef. War ein Auszubildender.
Ansonsten, ja, ich bin gespannt, ob das Ding in London zustande kommt.
Hey, ich hoffe es auch. Hast du Tickets?
Ich hatte Tickets, aber das sieht man, ich bin halt nur ein Pleb. Ich habe nur ein normales Ticket. Ich habe halt kein VIP-Ticket. Ich bin halt arm, Bruder.
Nee,
ich hatte nur ein normales Ticket und ich habe halt noch Steve geschrieben. Also, er hat da eine E-Mail rumgeschickt, aber ich habe es nicht gesehen. Dass sich das noch entscheidet, ob wir da im Mai zu dem Seminar gehen.
Wird schwierig, aber ich hoffe es, Mann. Ich habe auch ein VIP-Ticket und ja, hätte auf jeden Fall Bock gehabt. Ach, natürlich.
Dieselbe Gesichter auftauchen. Arne hatte ja auch Tickets.
Genau, ja, er hat ein Airbnb. Habe jetzt schon ein Airbnb zusammen mit ihm gebucht. Mal schauen, ob wir es stornieren müssen.
Jan, kommt der? Bestimmt.
Ja, der hat sich auch noch ein Ticket geholt.
Dann müssen wir uns mal überlegen, wann wir selber sowas veranstalten.
Ja, ansonsten, keine Ahnung, Wochenende in Holland oder so, hatten wir schon gesagt.
Ja. Ja, ansonsten, ja, der ganze Fitnessbereich bietet so viel zum Aufregen. Ich darf das auch nicht mal machen, so, ich kriege immer ein Magengeschwür. Das geht so nicht. Aber es gibt ja noch viele Leute, deswegen vielleicht das ist mein Ziel vielleicht für dieses Jahr, um die Krise mich weniger mit Sachen zu beschäftigen, wo ich einen Hass bekomme, sondern eher die Sache zu fördern, die ich gut finde, ob es jetzt bei dir ist oder bei Jan, Arne. Gibt ja genug gute Leute. So,
ja. Yeah. Nice. Hey, Alex, plug noch bitte dein Starfay, wo kann man dich finden? Was hast du alles? Wie können die Leute dir dein Geld geben?
Einfach direkt per PayPal, fps@gmail.com, einfach schicke eine kleine Nachricht dazu, dann bin ich schon zufrieden. Einfach auf meiner Webseite www.fps.training oder dasselbe Instagram-Handle fps.training und da findet man alles. Ansonsten, ich habe Trainingsprogramm gibt es von mir, Diätprogramm für Frauen gibt es von mir. Was ihr möchtet, dann wird auch nicht euer Hormonsystem zerschossen. Also bei mir zum Beispiel, nur mal als Beispiel, ist jetzt das Niedrigste, was in dem Ding eingeplant ist, sind 1200 Kalorien mit dem expliziten Hinweis, ach bitte nicht länger als 4 Wochen. Natürlich ist es sehr konservativ, aber gerade wenn ich Leute nicht direkt coach, bin ich da lieber vorsichtig, als dass ich habe auf einmal den Leuten ihre Gesundheit auf dem Gewissen, das ist das Letzte, was ich will.
Ja.
Ja, ansonsten dort findet man mich, ach, Memes.
Oh ja.
Und anderen Schwachsinn.
Ja, coole Vans immer.
Ja, ach Gott, da kann man mal vorbeischauen. Das war's. Maximal.
Ja, hey, das war's auch von meiner Seite fast. Ich brauche nur noch einen Track für dich, für unsere Spotify-Playlist. Wir haben so eine Hypertrophy-Cast-Playlist auf Spotify. Da packen wir am Ende von jeder Episode immer noch einen Track drauf. Also du packst einen drauf, ich pack einen drauf. Irgendeinen Track, den du gerne beim Training hörst oder den du einfach feierst.
Ich muss nochmal den Titel nachgucken. Was er genau ist. Ja, genau, der Titel ist Higher and Higher von Jackie Wilson. Geht wahrscheinlich etwas der Neo.
Nee, passt schon.
So läuft.
Hör ich mir mal an, bin gespannt. Cool. Higher and Higher von Jackie Wilson. Ich nehme, Leise von Hayes. Hörst du Deutschrap?
Hayes zum Beispiel kenne ich nicht und jetzt ist es mir furchtbar unangenehm.
Kein Problem, Mann. Ist auch jetzt relativ neu, aber jetzt doch mittlerweile schon ja ziemlich auf dem Radar. Also zieh die mal rein. Hey, ist richtig guter Rap, Mann. Sehr geil.
Ich empfehle noch das letzte Woche erschienene Album vorletzte Woche von Vega. Locke.
Ah. Ist gut. Yeah. Auch nice.
Ja.
Cool. Hey, Alex, danke, dass du heute hier warst. War eine coole Episode. Wenn es euch auch gefallen hat, ne, lasst ein Like da, kommentiert das Ganze, pusht es einfach, ne, wie ihr könnt. Wenn ihr supporten wollt und würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Ansonsten hören wir uns nächste Woche Sonntag. Vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.